NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Und im Mittelpunkt unserer Sendung steht Frankreich. Wenige Tage nach den Terroranschlägen, bei denen 17 Menschen getötet wurden von islamistischen Terroristen. Heute setzten die Franzosen ein leises und doch sehr unüberhörbares Zeichen gegen den Terror in einem großen Trauerzug durch Paris. Wir informieren Sie ausführlich und dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem im Programm: In Nordrhein-Westfalen wurde ein mutmaßlicher Islamist verhaftet, Brandanschlag auf die Hamburger Morgenpost und der Sport am Wochenende. Aber zuerst nach Frankreich. Das Land steht nach wie vor unter Schock nach den islamistischen Attentaten auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt. 17 Menschen haben die Terroristen ermordet, nach eigenen Angaben im Auftrag von Al-Qaida und dem sogenannten Islamischen Staat. Und die Anschläge seien koordiniert geplant gewesen, so heißt es in einem Video, das einer der getöteten Attentäter verbreitet hat. Gegen diesen Terror wehrt sich das Land quer über alle Religions- und Parteigrenzen hinweg in vielen Städten und mit einem großen Gedenkmarsch in Paris, an dem auch 44 Staats- und Regierungschefs teilnahmen. Ann-Christine Heckmann über den Tag in Paris.
Es ist ein Tag voller starker Bilder. Ich bin Charlie-Plakate in Fenstern, an Gebäuden, an Botschaften, an Monumenten. In den Straßen ein Meer an Menschen. Aus dem ganzen Land sind Franzosen nach Paris gereist. Ich empfand es als meine Pflicht, von Marseille nach Paris zu kommen. Es ist wichtig, dass sich so viele Menschen versammeln, um zu zeigen, dass wir geschlossen gegen den Terrorismus ankämpfen. Auch wenn Leute die Karikaturen von Charlie Hebdo nicht witzig fanden, wir leben in Freiheit, wir haben Meinungs- und Redefreiheit und die will ich heute hier verteidigen. Dahinter die Angehörigen der Opfer, Überlebende des Anschlags auf Charlie Hebdo, Mitarbeiter der getroffenen Satirezeitung. Die Vertreter aller Religionsgemeinschaften demonstrieren Einigkeit. Das zeichnet Frankreich aus, sagt der Pariser Großrabbiner Haïm Korsia. Diese Fähigkeit, sich zusammenzuschweißen. Paris ist heute die Hauptstadt der Welt und man spürt eine Welle der Brüderlichkeit. Nach dem gezielten Terrorangriff auf den jüdischen Supermarkt hatte Präsident Hollande zuvor Vertreter der jüdischen Gemeinde im Élysée-Palast empfangen, um ihnen die Unterstützung Frankreichs zuzusichern. Ein paar Meter weiter im Innenministerium empfing Minister Cazeneuve seine EU-Kollegen und US-Justizminister Holder. Wir sind entschlossen, gemeinsam gegen den Terrorismus zu kämpfen. Wir haben auf europäischer und internationaler Ebene bereits viele Regelungen, aber sie reichen nicht aus. Beschlossen ist jetzt ein Sicherheitspaket. Der Informationsaustausch zwischen den Nachrichtendiensten in der EU müsse verstärkt werden, auch mit den USA. Die Schengen-Außengrenzen sollen außerdem stärker geschützt werden, unter anderem mit einem Informationssystem, in dem verdächtige oder zur Fahndung ausgeschriebene Personen erfasst sind. Bundesinnenminister de Maizière betonte, auch ein europäisches Fluggastdatenabkommen sei unerlässlich.
Dabei geht es darum, dass die Zielländer Informationen über die Passagiere haben, die in die Maschinen einsteigen. Wir haben ein solches Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben kein solches Abkommen für Flüge nach Europa. Der Ministerrat hat ein solches Regelung beschlossen. Das Parlament hat es bisher abgelehnt. Aber eine Blockadehaltung des Parlaments ist inakzeptabel.
Ein Tag der starken Bilder geht zu Ende. Frankreich hat mit seinen Gästen aus aller Welt gezeigt, dass Terroristen die Demokratie nicht in die Knie zwingen können. Die Franzosen haben Einigkeit gezeigt, für ein friedliches Miteinander der Kulturen demonstriert. Doch die Terrorgefahr ist nicht gebannt und die Probleme Frankreichs mit seinen großen jüdischen und muslimischen Gemeinden sind noch lange nicht gelöst.
Weit über Paris hinaus haben heute viele Menschen der Terroropfer in Frankreich gedacht. In Madrid, London, Brüssel, Athen und in Moskau haben auch sie gegen Hass und Terror und für die Meinungsfreiheit demonstriert und ihre Solidarität mit Frankreich und seinen Bürgern zum Ausdruck gebracht. Die Trauer in Frankreich und das Aufstehen gegen den Wahnsinn des Terrors, Andreas Teska kommentiert.
Die ganze Welt hat in dieser Woche auf Frankreich geblickt. Zuerst haben die Terroristen die Agenda bestimmt, aber danach haben die Franzosen ihre Hauptstadt zurückerobert. Dafür schuldet die Welt ihnen Dank. Denn Terrorismus lässt sich zwar nicht verhindern, aber er lässt sich bekämpfen. Mit Worten, mit Waffen und übrigens auch mit Zeichnungen. Zu allem entschlossene Fanatiker sind nicht zu stoppen. Das ist die bittere Erkenntnis dieser Woche. Weder die Überwachung potenzieller Attentäter durch Geheimdienste, noch die Vorratsdatenspeicherung, die es in Frankreich gibt, und auch nicht der Polizeischutz für die Satirezeitschrift Charlie Hebdo haben etwas genutzt. Dass bis an die Zähne bewaffnete Terroristen in dieser Weise zuschlagen, lässt sich in einer freien Gesellschaft nicht vermeiden. Vermeiden aber lässt sich, dass sie ihr eigentliches Ziel erreichen, dass sie Angst und Schrecken verbreiten und uns dazu bringen, unsere Grundhaltung und unsere Lebensweise in Frage zu stellen. Deshalb verdient Frankreich unser aller Respekt. Die so gern verspottete Grande Nation hat den universellen Anspruch ihrer Werte unterstrichen. Es war schlicht beeindruckend mitzuerleben, welche ungeheuren Kräfte die französische Zivilgesellschaft entwickelt, um dem Angriff auf Pressefreiheit, Pluralismus und Demokratie zu trotzen. Sie war kaum noch zu ertragen, diese Serie von Geiselnahmen, Schießereien und kaltblütigen Morden. Wäre da nicht die Antwort gewesen? Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir weichen nicht zurück, wir gehen auf die Straße. Es war beispielhaft, wie hier ein Land zusammengerückt und aufgestanden ist, noch dazu eines, das so verunsichert ist, so gebeutelt und so gespalten wie Frankreich. Großen Anteil daran hatte der so oft gescholtene Präsident. Nichts zu spüren von seinem Image als Zauderer. François Hollande hat Parteien und Religionsgemeinschaften zu sich gerufen, hat die entscheidenden Einsatzbefehle selbst erteilt und zwischendurch mit ebenso kurzen wie treffenden Ansprachen die Nation getröstet und zum Zusammenhalt aufgerufen. Wenn es stimmt, dass Staatsmänner in Krisen geboren werden oder eben untergehen, dann hat Hollande in diesen Tagen des Terrors an Statur gewonnen. Wie viel davon bleibt, ist offen. Der Streit der Parteien über die richtige Antwort auf die Bedrohung durch Islamisten wird schnell wieder aufflammen. Dafür wird schon allein Marine Le Pen vom Front National sorgen. Auch die Verunsicherung der jüdischen Gemeinde angesichts zahlloser Übergriffe und die Furcht der Muslime vor noch verschärfter Diskriminierung und Stigmatisierung sind mit Händen zu greifen. Die Grundspannung in der französischen Gesellschaft ist und bleibt hoch und keiner weiß, ob und wann und wie sie sich entlädt. Entscheidend aber ist etwas anderes. In einem historischen Augenblick hat Frankreich den Verächtern westlicher Werte die Stirn geboten. Die Freiheit ist stärker als die Barbarei. Unsere Werte sind und bleiben universell. Das ist die Botschaft, die von Paris in die Welt geht. Und das ist die positive Botschaft, die am Ende einer fürchterlichen Woche alles andere überstrahlt.
Andreas Teska kommentierte die Demonstration gegen den Terror in Paris für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Freiheit ist stärker als die Barbarei. Das ist die Botschaft, die heute von Paris ausgeht. Deutlich mehr als 1 Million Menschen waren auf den Straßen, gestärkt durch die Anwesenheit vieler Staats- und Regierungschefs, unter ihnen auch die Kanzlerin.
Wir waren sehr geehrt, dass wir heute mit an dem Marsch für die Geschichte teilnehmen konnten angesichts der schrecklichen barbarischen Ereignisse hier in Paris auf Einladung des französischen Präsidenten. Wenn man die Bilder sieht, es ist ein Meer von Menschen, aber es war auch eine weltweite Unterstützung, nicht nur aus der Europäischen Union, sondern aus allen Teilen der Welt. Und das zeigt, es gibt viele, die sich für die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit stark machen. Und wir sind stolz, dass wir als deutsche Bundesregierung heute sagen können, wir wollen das genauso unterstützen, dass wir nach all den geschichtlichen Ereignissen Freunde Frankreichs sind und in diesen schweren Stunden an der Seite aller Menschen in Frankreich stehen und ihnen viel Kraft wünschen.
Angela Merkel war das heute in Paris und auch in Berlin haben mehrere tausend Menschen der französischen Terroropfer gedacht, auf dem Pariser Platz vor der Botschaft Frankreichs. Oliver Schosch berichtet.
Franzosen aus Berlin hatten zur Mahnwache aufgerufen und mehrere tausend Menschen sind gekommen. Sie legten rote und weiße Rosen vor dem Eingang der französischen Botschaft ab und Bilder der getöteten Charlie Hebdo-Redakteure. Viele Menschen hielten Schilder mit der Aufschrift Je suis Charlie in der Hand. Dieser Schriftzug wurde auch auf das Gebäude der französischen Botschaft projiziert. Es wurden T-Shirts verteilt, auf denen stand Checkpoint Charlie, Freiheit ohne Grenzen. Es war eine ruhige, fast andächtige Stimmung.
Nur weil wir zeigen wollen, dass uns das nicht unberührt lässt, was in Paris passiert ist. Wenn es eben örtlich und zeitlich direkt vor einem, vor der eigenen Haustür passiert.
Also ich finde es unmöglich, wie Menschen mit Menschen umgehen. Und deswegen bin ich auch hier, weil wir haben nur die eine Welt und da müssen wir zusammen sein.
Um ein Zeichen zu setzen und um zu sagen, wir sind alle Menschen. Die Leute, die diese Anschläge gepflegt haben, die haben die Anschläge nicht gepflegt um Religion. Was die wollen, ist, die Leute schweigen, dass die Leute in einer dunklen Welt leben, wo die Leute ihnen nicht mehr begegnen, nicht mehr entgegen und nicht mehr miteinander reden. Dafür habe ich hier Stiften mitgenommen. Weil solange die Leute noch die Kunst haben, ihre Meinung zu teilen, dann können wir darüber reden und dann wird die Welt hoffentlich besser.
Unter den Besuchern waren viele Berliner und Gäste aus verschiedenen Ländern und auffällig viele Franzosen. Wie Anne Bayot, eine Wissenschaftlerin, die seit 12 Jahren in Berlin lebt.
Ich bin ja in Frankreich groß geworden. Diese Zeichner hat es halt immer gegeben, diese Zeichnung hat es immer gegeben.
Und Sie haben ja auch heute eine Mohammed-Karikatur mitgebracht auf einem Plakat.
Genau, das ist ein Exemplar, was wir zu Hause haben. Mein Mann hat es damals besorgt und gesagt, das müssen wir jetzt kaufen. In 20 Jahren ist es ein historisches Exemplar. Darauf zu sehen ist Mahomet, der sagt, es ist hart von, wie soll ich das übersetzen, Arschlöchern geliebt zu werden. Und es geht eigentlich nicht grundsätzlich um eine Kritik des Islam, sondern eher eine Kritik des Extremismus.
Die Mahnwache verlief ruhig und friedlich. Die Polizei machte keine Kontrollen, zeigte aber Präsenz und sicherte den Platz durch Gitter ab.
Die Attentate von Paris, sie rufen auch die deutschen Sicherheitsbehörden auf den Plan. Bundesinnenminister de Maizière hat die Bürger zu erhöhter Wachsamkeit im Alltag aufgerufen. Gefahr droht ja vor allem durch die Islamisten, die aus den Kriegsgebieten des Nahen und Mittleren Osten nach Deutschland zurückkehren. Wie der junge Mann, der heute in Dienstlaken festgenommen wurde. Er soll der Terrororganisation Islamischer Staat angehören. Einzelheiten von Paul Elmar Jöris.
Unter seinen Freunden galt der 24-jährige Nils D. eher als Schwächling. Zusammen mit ihnen war er aus Dienstlaken-Lohberg nach Syrien gereist. Anfang August letzten Jahres meldete die Terrorgruppe Islamischer Staat eine Märtyreroperation gegen kurdische Einheiten südwestlich von Mosul. Abu Osama al-Almani soll sich demnach mit einem mit Sprengstoff beladenen Lastwagen in die Luft gesprengt haben. Unter diesem Namen war zuvor der ehemalige Pizzabote Philipp B. aus Dienstlaken-Lohberg aufgetreten. Die deutschen Sicherheitsbehörden konnten den Tod nicht bestätigen, aber sein Facebook-Profil war abgeschaltet. Monate zuvor hatte ein anderer Jugendlicher aus der ehemaligen Zechensiedlung im niederrheinischen Dienstlaken-Lohberg, Mustafa K., für Aufsehen gesorgt. Er veröffentlichte ein Bild von sich im Internet. In der Hand hielt er den abgeschlagenen Kopf eines Mannes, ein zweiter Kopf lag zu seinen Füßen, wie auch der Torso eines Ermordeten. Und Mustafa K., ein ehemaliger Paketausträger, grinste in die Kamera. Im November letzten Jahres kehrte Nils D. wieder nach Dienstlaken zurück, seitdem ermittelte die Polizei in Duisburg gegen ihn. Er stand im Verdacht, an einer Kampfausbildung in Syrien teilgenommen zu haben. Hinweise, dass er nach seiner Rückkehr nach Deutschland Anschläge plante, gibt es nicht. Jetzt glaubt die Polizei, ihm konkret die Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat nachweisen zu können. Deshalb übernahm der Generalbundesanwalt die Ermittlungen und ließ ihn von Spezialkräften der nordrhein-westfälischen Polizei festnehmen. Nach den Anschlägen in Frankreich überprüften die Sicherheitsbehörden, wie Innenminister Thomas de Maizière ankündigte, weltweit und auch in Deutschland noch einmal alle Unterlagen, die sie über die dschihadistische Szene hatten. Tausende Seiten von Protokollen, von Telefonüberwachungen, Berichte von V-Leuten oder auch Verbindungsnachweise wurden erneut durchgesehen. Einen direkten Kontakt von Nils D. zu den Attentätern in Frankreich fanden sie nicht. Allerdings gab es offensichtlich im Ausland einen Kontakt zu Freunden der französischen Terroristen. Der 24-Jährige gehörte offensichtlich zu dem weltweiten losen Netzwerk dschihadistischer Kämpfer.
Unklar ist beim nächsten Thema noch vieles. In der vergangenen Nacht haben Täter einen Brandsatz in das Gebäude der Hamburger Morgenpost, kurz Mopo, geworfen. Die Zeitung hatte in der vergangenen Woche islamkritische Karikaturen der französischen Zeitung Charlie Hebdo nachgedruckt mit dem Titel »So viel Freiheit muss sein«. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Brandanschlag und Karikaturen? Aus Hamburg, Christian Kusel.
Das Verlagsgelände der Mopo, wie sie in Hamburg genannt wird. Daneben ein Sportplatz, um die Ecke eine Tankstelle, etliche Wohnhäuser. Aber mitbekommen hat offenbar niemand etwas. Die Täter kamen im Schutz der Dunkelheit. Gegen 2:30, sagte eine Polizeisprecherin. Sie schlichen sich auf den Hinterhof und warfen Scheiben ein, mit Steinen. Dann schmissen sie einen Brandsatz hinterher. Als Udo Puttlich aus der Sportredaktion heute Morgen zur Arbeit kommt, liegen überall zerfetzte, verkohlte Mopo-Ausgaben herum.
Es ist einfach nur angsterregend, wirklich. Man hat nur noch Angst. Ich dachte heute Morgen in den Frühnachrichten, es ist nicht wahr.
Noch immer stinkt es bestialisch nach kaltem Rauch in den Archivräumen. Der Brand war aber schnell gelöscht, heißt es bei der Feuerwehr. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat den Vorfall ganz hochgehängt. Der Staatsschutz hat sich dahinter geklemmt. Noch in der Nacht nahmen die Beamten 2 Männer fest, 35 und 39 Jahre alt. Sie hätten sich zur Tatzeit in der Nähe des Mopo-Geländes aufgehalten und sie seien weggerannt, als die Polizei kam, sagte eine Sprecherin. Heute werden sie vernommen. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob und wenn ja, welchen politischen oder religiösen Hintergrund sie haben. Die Ermittler wollen herausfinden, ob der Anschlag einen islamistischen Hintergrund hat. Die Mopo hatte am Tag 1 nach Charlie Hebdo Mohammed-Karikaturen abgedruckt, direkt vorne auf der Titelseite. Und dazu die Überschrift, so viel Freiheit muss sein. Morgenpost-Mitarbeiter Puttlich vermutet, dass das der Grund ist für die Attacke.
Ich denke, wir sind auch ein liberales Blatt. Und wir bewegen uns hier nicht in eine Richtung, ganz gewiss nicht. Aber man muss ja eigentlich damit rechnen, dass jetzt in nächster Zeit immer wieder solche Anschläge stattfinden oder versucht werden. Es ist traurig, wie man versucht, die Presse einzuschüchtern.
Und auch auf der Internetseite fragt die Zeitung heute wegen der Karikaturen. Die Polizei betont dagegen, es gebe noch keine klaren Erkenntnisse, Bekennerschreiben oder andere Hinweise. Immerhin, der Sachschaden ist überschaubar. Gebrannt hat es nur im Archiv, nicht in den Redaktionsräumen. Dort arbeiten die Mopo-Journalisten jetzt schon wieder an der Ausgabe für morgen.
Vor 2 Wochen stürzte die AirAsia-Maschine auf dem Flug nach Singapur ab. Alle 162 Insassen starben. Was genau passiert ist, das soll die Blackbox verraten. Und die wurde nun geortet vor der indonesischen Insel Borneo. Udo Schmidt berichtet.
Die Blackbox der am 28. Dezember abgestürzten AirAsia-Maschine ist in 32 Metern Meerestiefe zwischen Trümmerteilen des Airbus A320 entdeckt worden. Das teilte heute Abend der Direktor der indonesischen Marinebehörde, Tony Budiono, mit. Demnach entdeckten Taucher die Blackbox, waren jedoch nicht in der Lage, den Flugschreiber zu bergen. In den vergangenen Tagen waren mehrfach Signale der Blackbox aufgefangen worden. Morgen sollen nun die Wrackteile gehoben werden, in denen Flugschreiber und Voice Recorder offenbar festgeklemmt sind. Dies soll wiederum mittels Luftkissen geschehen. Auf diese Art war gestern bereits das Heck der Unglücksmaschine an die Wasseroberfläche geholt worden. Von der Blackbox erwarten die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Absturzes, bei dem alle 162 Menschen an Bord von Flug QZ8501 ums Leben gekommen waren. Die Piloten des Airbus hatten darum gebeten, eine Gewitterfront umfliegen zu dürfen. Als ihnen diese Erlaubnis erteilt wurde, war die Maschine bereits vom Radar verschwunden. Experten halten es für unwahrscheinlich, dass der AirAsia-Flieger nur wegen des schlechten Wetters verunglückte. Die Blackbox kann nun Hinweise auf etwaige technische Ursachen oder auch auf Fehlverhalten der Piloten geben.
Anita Ekberg ist gestorben. Die schwedische Schauspielerin wurde 83 Jahre alt und sie starb in Rom, der Stadt, die sie unsterblich gemacht hat und die mit ihrem Film La Dolce Vita eben auch unsterblich wurde. Tillmann Kleinjung mit einem Nachruf.
Federico Fellini hat sie mit einer Szene unsterblich gemacht. Anita Ekberg, eine Ikone. Wie sie im schwarzen Abendkleid im Trevi-Brunnen von Rom steht und Marcello Mastroianni ins Wasser lockt. Mit Fellinis La Dolce Vita wird Anita Ekberg 1960 weltberühmt. Einen Namen hatte sich die junge Schwedin vorher schon gemacht, 1950 als Miss Schweden.
Io in Svezia prima faceva indossatrice e fotomodella.
Ich habe in Schweden als Fotomodell gearbeitet. Das hat mir nicht mehr genügt. Ich habe gut verdient und habe ständig diese amerikanischen Filme gesehen, wo alles so schön war, atemberaubende Schauspielerinnen und Schauspieler. Und dann bin ich dahin gegangen und für 5 Jahre geblieben. Nach Schweden bin ich für die Premiere von Krieg und Frieden zurückgekehrt.
Inaugurazione Guerra Pace.
Anita Ekberg kam auf die europäische Filmbühne nicht durch den Hintereingang, sondern durchs ganz große Portal als Hollywood-Star. Sie hat mit John Wayne und Rock Hudson gedreht, bekam 1956 einen Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin.
Marcello, where are you?
Doch mit La Dolce Vita wird sie zum Traum einer ganzen Generation. Überschwänglichkeit und Lebensfreude machten aus ihr ein grandioses Geschöpf. Außerirdisch und zugleich bewegend, unwiderstehlich, sagt Fellini. Der Erfolg dieses Films wurde für Ekberg auch zum Fluch. Die Schauspielerin wurde oft auf diese eine Szene im Brunnen reduziert, musste auch später in Interviews immer wieder erzählen, wie das denn damals war mit Marcello Mastroianni und ihr. Mastroianni hatte so viel Angst vor dem kalten Wasser, dass er unter seinen Hosen Fischerhosen trug. Und dann bekam er noch eine Flasche Whisky oder Wodka, um sich Mut anzutrinken. Nach dem Erfolg von La Dolce Vita blieb Anita Ekberg in Rom und genoss das süße Leben. In einem ihrer letzten Interviews erzählt sie, wie sie damals in einer Luxusherberge oberhalb der Spanischen Treppe wohnte und im offenen Mercedes raus zu den Filmstudios der Cinecittà fuhr, die blonden Haare im Wind. Im italienischen Kino blieb sie ein Star, während außerhalb Italiens ihr Stern langsam verblasste. In ihrem letzten großen Film spielt sie sich selbst und trifft 1987 unter der Regie von Fellini ihren Filmpartner Marcello Mastroianni wieder. Mit ihren Lebenspartnern hatte Ekberg weniger Glück, zwei Ehen scheiterten. Zuletzt lebte sie außerhalb von Rom, zurückgezogen, einsam, immer in der Hoffnung auf den einen Anruf.
Ricominciare sarebbe...
Ein Neuanfang wäre für mich, wenn sich ein kluger Regisseur oder Produzent erinnern würde, dass es mich noch gibt, dass er mir vertraut, meine Rolle zutraut. Zuletzt lebte die Schauspielerin pflegebedürftig in einem Altenheim. Die Fellini-Stiftung unterstützte sie finanziell. Anita Ekberg starb im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Rocca di Papa bei Rom.
Die Reihe von Sturmfluten an der deutschen Nordseeküste wird schwächer. Heftige Böen wird es morgen auch noch geben auf den ostfriesischen Inseln und am Festland. Und in der vergangenen Nacht, da war die Sturmflut an der Nordseeküste extrem hoch gewesen. Über die Lage in Hamburg nun Anja Grigoleit.
Heftigere Auswirkungen hatte das Frühhochwasser in Hamburg. Um kurz nach fünf sperrte die Polizei den Fischmarkt für mehrere Stunden. Das gesamte Gelände wurde überflutet. Das Hochwasser hatte den Pegelstand von gut 5,5 Metern über normal Null. Die Händler wurden benachrichtigt und blieben zu Hause. Einige Passanten, die heute früh unterwegs waren, waren allerdings enttäuscht.
Ja, Wahnsinn! Wir haben auch gedacht, dass wir auch einen Fischmarkt treffen. Haben wir aber nicht.
Gewaltig. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Wir kommen aus Ostfriesland. Wasser kennen wir ja, aber nur hinterm Deich.
Und dass der Fischmarkt überhaupt nicht stattfindet, das ist das erste Mal, dass ich das erlebt habe, weil normalerweise sogar in Kriegszeiten hat der Fischmarkt stattgefunden. Aber es ist scheinbar nicht möglich gewesen, dass das Wasser so hochgekommen ist. Das habe ich noch nie gesehen, dass es keinen Fischmarkt gibt, das ist das erste Mal.
Für die Hamburger Feuerwehr verlief die Nacht ansonsten ruhig. Bis Mitternacht gab es sturmbedingt 431 Einsätze, danach nur noch 11. Immer wieder hatten sich Dachteile gelöst und waren Äste abgebrochen. Auswirkungen hat das Wetter auch auf die Schifffahrt. Das weltgrößte Containerschiff, die CSCL Globe, wird Hamburg nicht wie geplant heute Nacht bzw. morgen früh anlaufen können. Wann das Schiff kommt, ist noch unklar.
Soweit Anja Grigoleit. Junior Malanda ist tot. Der 20-jährige Fußballprofi starb gestern bei einem Unfall auf der Autobahn 2. Nach Polizeiangaben hat sich der Unfall des belgischen Mittelfeldspielers in der Nähe von Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen ereignet. Der Wagen, so heißt es, sei bei Starkregen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ja, und Junior Malanda spielte beim Bundesligisten VfL Wolfsburg. Die Trauer dort, aber nicht nur dort, ist groß, wie Thorsten Iffland berichtet.
VfL Wolfsburg gegen Bayern München. Der zweite gegen den ersten. Ein absolutes Highlight zum Start der Bundesliga-Rückrunde. Und doch so nebensächlich nach dem Tod von Wolfsburgs Mittelfeldspieler Junior Malanda. In nicht mal 3 Wochen hätten Franck Ribéry und Co. gegen Malanda auf dem Fußballplatz gestanden.
Das ist auch schwer für mich, für Reden auch, aber es ist Leben, du weißt nicht, was passiert. Eine Minute und eine andere Minute, du weißt nicht, wir leben so, wie geht. Ja, wir sind alle mit ihm und mit seiner Familie.
Malanda verunglückte auf dem Weg zum Treffpunkt der Wolfsburger zur Abreise ins Trainingslager nach Südafrika. Er wurde gerade mal 20 Jahre alt. Der Unfalltod von Junior Malanda, für Bayerns Sportdirektor Matthias Sammer, unbegreiflich.
Ich habe einen Sohn, der ist genauso alt und es kommen zwangsläufig Gedanken, was wäre eigentlich, wenn das in dem Moment so passiert. Es ist einfach, es ist schrecklich und es ist mit Worten nicht, für mich nicht zu sagen, was man dabei empfindet.
Das ist eine unfassbare Tragödie, absoluter Wahnsinn. Das ist gar nicht in Worte zu fassen. Er war so ein junger, fantastischer, toller Spieler, sagte Dortmunds Trainer Jürgen Klopp. Malanda wurde vom belgischen Nationaltrainer Marc Wilmots als eines der größten Talente des belgischen Fußballs bezeichnet. Frankie Duri, Malandas letzter Trainer in Belgien, reagierte tief bestürzt.
Mais. 20 Jahre. Wenn du die dann verliest, dann ist er hart, echt wahr.
20 Jahre ist er nur geworden. Wenn dich so einer verlässt, dann ist das hart, wirklich wahr.
Die Anteilnahme in der Fußballwelt ist riesengroß. Die sozialen Medien sind voll mit Beileidsbekundungen. Sogar FIFA-Chef Sepp Blatter hat getwittert, dass er geschockt und traurig sei. Der Fußball verliert ein großes Talent. Meine Gedanken sind bei seiner Familie. Viele Bundesligaspieler trauern um Junior Malanda, aber auch viele Fans von anderen Vereinen. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, ist oft zu lesen.
Ja, soweit Thorsten Iffland über die Reaktionen auf den Tod von Junior Malanda vom VfL Wolfsburg. Er starb gestern Abend bei einem Autounfall. Und von diesem traurigen Ereignis nun zu meinem Kollegen Alexander Lorenz. Er ist bei mir hier im Studio und berichtet uns nun über den Sport an diesem Wochenende.
Genauer gesagt über den Wintersport, und da wollen wir uns zunächst den alpinen Skirennfahrern widmen. Bei den Männern stand heute in der Schweiz ein Slalom auf dem Programm, bei dem Fritz Dopfer aus deutscher Sicht ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Zweiter ist er geworden und hat dabei ganz knapp nur den ersten Weltcupsieg seiner Karriere verpasst. Sein Rückstand im Ziel lediglich 0,02 Sekunden. Obwohl die Entscheidung wirklich nur um Haaresbreite gegen ihn ausgefallen ist, er nach Durchgang 1 sogar geführt hatte, enttäuscht war Dopfer nicht.
Hab alles probiert, hab alles in die Waagschale geschmissen, was ich nur gehabt habe, und kann mir, glaube ich, keine Vorwürfe machen. Von dem her bin ich sehr, sehr happy mit dem zweiten Platz. Und natürlich, die 200 sind knapp, aber nächstes Wochenende ist die nächste Chance und da gebe ich wieder Gas.
Felix Neureuther war dagegen nicht zufrieden. Der 30-Jährige ist nach einem Fahrfehler im ersten Lauf ausgeschieden.
War oben eigentlich echt okay, also reinkommen bin ich gut. Ich habe halt dann im Endeffekt einen Schwung verbockt, der mir extrem viel Geschwindigkeit gekostet hat. Und dann bin ich wieder gut ins Fahren gekommen. Es war vielleicht ein bisschen wild alles. Vor allem mit der Startnummer schon war es sehr, sehr schwierig zu fahren. Ist halt heute einfach ein ziemlich gebrauchter Tag für mich.
Das war es auch für die Skirennfahrerinnen. So wie gestern konnten sie auch heute kein Rennen beim Weltcup in Österreich bestreiten. Wegen zu starken Windes musste der Super-G nach wenigen Läuferinnen abgebrochen werden. Wegen zu viel Wind konnte in Österreich auch kein Skifliegen stattfinden. Schade für Severin Freund, der gestern ja den ersten Wettbewerb so souverän gewonnen hatte und heute natürlich der Top-Favorit gewesen wäre. Sicherheit geht aber vor, deswegen mussten die Behörden Teile der Anlage sperren. Renndirektor Walter Hofer.
Die Entscheidung ist relativ schnell gefallen. Wenn einmal die Behörde eine Entscheidung trifft, gibt es ja keine große Diskussion. Der müssen wir uns sozusagen fügen. Und damit habe ich meine Leute zurückgezogen.
Im Eiskanal von Altenberg hat der Wind heute dagegen keine Rolle gespielt. Sehr zur Freude von Bobpilot Nico Walter. Der Juniorenweltmeister hat auf seiner Heimbahn überraschend das Rennen im Viererbob gewonnen. Es war der erste Weltcupsieg für den 24-Jährigen, der erst seit dieser Saison mit den weltbesten Bobfahrern unterwegs ist. Für die deutschen Biathleten sollte es mit einem Heimsieg beim Weltcup in Oberhof dagegen nicht sein. Immerhin gab es in den abschließenden Massenstartrennen bei den Damen und Herren jeweils einen Platz unter den Top 10. Franziska Preuß wurde Sechste, Benedikt Doll Achter. Bei der Tour de Ski der Langläufer haben die Norweger ihre Vormachtstellung untermauert. Auf der letzten Etappe feierten Martin Jonsrud Sundby und Marit Bjørgen nicht nur Tagessiege, sondern auch ihren Triumph in der Gesamtwertung. Die besten Deutschen in der Endabrechnung waren Nicole Fessel als Siebte und Jonas Dobler auf Rang 17. Die deutschen Kombinierer haben am zweiten Tag beim Weltcup in Frankreich das Podest klar verpasst. Nach dem überlegenen Sieg von Erik Frenzel gestern kam heute Routinier Björn Kircheisen als bester DSV-Athlet auf Platz 6. Damit stand erst zum zweiten Mal in dieser Saison kein deutscher Kombinierer auf dem Treppchen.
Vielen Dank, Alexander Lorenz, mit allem Wichtigen rund um den Sport am Wochenende. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und guten Abend, sagt Gertrud Sterzl.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.